Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu Prusas Podcast Folge Nummer 6. Heute soll es um autobiografische Romane von Frauen gehen. Sicherlich ist Ihnen bereits Annie Ernaux ein Begriff. Annie Ernaux ist in den 1940er Jahren in Frankreich geboren und hat eine sehr spezielle Art des autobiografischen Schreibens etabliert. Auf dieser Seite finden Sie unter Entdeckungen mehrere Besprechungen, unter anderem zu dem Roman Die Jahre. Hier soll es im Wesentlichen um den Roman Der Platz gehen. Außerdem widme ich mich Tove Ditlevsen. Tove Ditlevsen wurde 1917 in Kopenhagen geboren und war eine sehr gern gelesene Autorin in ihrer Zeit. Jetzt werden ihre Romane nach und nach bei Aufbau erscheinen. Der Roman Kindheit ist jetzt im Januar vorgelegt worden und darum soll es heute gehen. Als drittes möchte ich mich mit Monika Helfer beschäftigen. Monika Helfer wurde ebenfalls in den 1940er Jahren geboren in Österreich. Hier soll es um den Roman Vati gehen, der eben gerade erschienen ist und in dem es, wie man sich denken kann, um den Vater der Autorin geht. In dem Roman Die Bagage, der Ihnen vielleicht ein Begriff aus dem vergangenen Jahr ist, hatte sich Monika Helfer mit der Herkunft ihrer Mutter Grete beschäftigt. Grete war das Mädchen, mit dem der Vater niemals sprach, weil er nämlich annahm, dass es gar nicht von ihm ist, sondern in seiner kriegsbedingten Abwesenheit mit einem anderen Mann gezeugt worden ist. Gretels Mutter gehörte zur Bagage, einer Familie, die außerhalb eines Vorarlberger Bergdorfes lebte und von allen nur die Bagage genannt wurde, weil sie so arm waren und außerhalb der üblichen sozialen Zusammenhänge lebten, dass ihnen dieses Schimpfwort anheftete. Die Gesellschaft in diesem Dorf ist es auch, die den Vater davon überzeugt oder ihm zumindest den Zweifel eingibt, dass dieses Kind Grete nicht von ihm sein kann. Im Buch bleibt es offen. Er hatte einen Fronturlaub, wir wissen es nicht. Vielleicht ist Grete auch von ihm. Auf jeden Fall spricht er nicht mit ihr. Und eben diese Grete ist eben die Mutter der Autorin, Monika Helfer. In Vati geht es nun um diesen Vater der Autorin. Aber natürlich kommt die Familiengeschichte immer noch mal drin vor, denn die vielen Brüder der Mutter spielen eine Rolle. Und die Herkunft aus diesen bitterarmen Verhältnissen scheint immer wieder durch. Vati, wie die Töchter, Monika Helfer hat noch Schwestern, den Vater nennen müssen, ist seinerseits auch ein Gezeichneter, der aus dem Krieg mit nur noch einem Bein zurückkommt und die Naturwissenschaften nicht studieren kann, was er eigentlich vorgehabt hat. Letztlich wird er Verwalter eines kriegsversehrten Heimes oben auf dem Berg. Mit der ganzen Familie, die wohnt dort auch, und die Kindheit dieser Mädchen ist dadurch eine ganz besondere, behütete und auch sehr freie. Das Verhältnis zur Mutter ist gar nicht ganz ohne, spielt aber natürlich naturgemäß in diesem Buch jetzt nicht so eine Rolle. Im Mittelpunkt steht Vati. Vati ist ein Büchernarr, dessen Leidenschaft ihm letztlich auch zum Verhängnis wird. Die Mutter stirbt früh, was den ersten großen Knacks bedeutet, denn die Mutter war, wie es an einer Stelle heißt, unsere Würde. Diese Würde ergab sich aus den Lebensverhältnissen nicht automatisch. Und nach dem Tod der Mutter wird es sehr schwer für die Töchter. Sie werden verteilt an verschiedene Verwandten, was auch sehr beeindruckend ist, weil die Töchter tatsächlich zu einer Tante kommen, die selbst in einer engen Drei-Zimmer-Wohnung mit 5 Leuten wohnt. Und in dieser Drei-Zimmer-Wohnung ist das Wohnzimmer eigentlich der Raum für Weihnachten und da dürfen nun die Mädchen schlafen. Monika Helfer schildert ihre Kindheit ganz knapp, aber doch so ausführlich, dass es für die Lesenden fühlbar wird. Das Buch ist durch die vielen Stationen und Dramen, die im Leben der Autoren eben schon früh eintreten, unglaublich spannend und sehr mitreißend. Das Ganze könnte auch ein Roman sein, der einer Fiktion entspringt, aber das alles hat tatsächlich so oder ähnlich stattgefunden und das ist schon auch, hat auch schon eine gewisse Tragik. Obwohl es an vielen Stellen durchaus auch humorvoll erzählt wird. Monika Helfer hat als Tochter ihres Vaters in der Tat die Liebe zum gedruckten Wort übernommen und sich aus dieser sparsamen Kindheit tatsächlich auch durch das Schriftstellern oder durch das Ergreifen des Schriftstellerberufes herausgearbeitet. Das ist tatsächlich auch eine Ähnlichkeit, die allen drei heute zu Wort kommenden Autorinnen zu eigen ist. Sie kommen alle aus wirklich armen Verhältnissen und haben im Schreiben eine Möglichkeit des Ausdrucks gefunden und auch eine Möglichkeit, sich aus diesen armen, kargen Verhältnissen herauszuarbeiten. Bei Monika Helfer ist es sprachlich so, dass sie sich durchaus Zeit lässt, Dinge sich auch entwickeln zu lassen, und wir fühlen auch was. Also das ist tatsächlich so, dass man sehr viel spürt und sie das, glaube ich, auch möchte. Ich möchte mal ein kleines Stückchen vorlesen aus der frühen Kindheit noch. Monika Helfer. Meine Schwester Gretel und ich haben Tannenzapfen in der Hand. Trockene, aufgesprungene, wir stecken sie voll mit Enzian, vorsichtig, sodass die zarten blauen Seiten der Kelche nicht reißen. Zu Hause stellen wir sie ins Wasser, sie saugen sich voll, die Schuppen schließen sich und die Blumen bleiben lange frisch. Das ist unser Geschenk, das wir der Mutti bringen, ohne einen Anlass, nur weil sie unsere Mutti ist. Sie sagt dann, ach, wie schön, aber in der Wiese sind sie beinahe noch schöner. Denkt nicht, dass ich mich nicht über euer Geschenk freue, aber stellt euch vor, 100 Kinder würden das machen, dann wäre die Wiese leer. Ich bin gekränkt, beleidigt und denke, dass ich nie wieder glücklich sein kann und sage, dann eben nie mehr, nie wieder, nie mehr. Und ich rechne ihr vor, dass mindestens Millionen und doppelt so viele Blumen auf der Wiese wachsen. Und ob ihr lieber ist, wenn sie verwelken, denn das tun sie. Schon in einer Woche oder so sind sie verwelkt, mitten auf der Wiese. Meine Schwester schaut auf ihre bloßen Füße. Wir sind nämlich barfuß. Wir tasten uns im Frühling vorsichtig und wehleidig über die spitzen Steine. Dann aber, wenn sich eine Hornhaut gebildet hat, schon längst im Juni, laufen wir über Stock und Stein, als hätten wir Schuhe an den Füßen oder als gäbe es Schuhe gar nicht. Die liegen den Sommer über in dem Schlupf unter der Treppe. Spinnenweb ist auf ihnen. Sogar am Sonntag gehen wir barfuß, braune Füße, nur zwischen den Zehen noch weiß. Das ist eine der ganz idyllischen Stellen in diesem Buch von Monika Helfer. Und in dieser ganzen Idylle steckt aber ja doch auch ein gewisses Maß an Tragik, denn das sind so die typischen Sätze, die Mütter in der Generation ja gerne gesagt haben. Stell dir vor, es würden alle machen. Ich habe das Buch sehr genossen und unglaublich gerne gelesen. So, die zweite Autorin, die heute als autobiografisch Schreibende zu Wort kommen soll, das ist Annie Ernaux. Annie Ernaux schreibt eben natürlich logischerweise auch über ihr Leben, fasst sich aber viel kürzer und ist stets bemüht, nur das zu berichten, was wirklich war. Ich würde mal sagen, ihr Hauptwerk, wo sie diese Art des autobiografischen Schreibens zur Blüte oder zur Blüte gebracht hat, ist das Buch Die Jahre. Das umfasst ihre eigene Biografie ab ihrer Geburt in den 40ern bis in die Gegenwart hinein, geht also durch wirklich entscheidende gesellschaftliche Phasen hindurch. Das Besondere an dem Buch Die Jahre ist, dass sie sich eine Metaebene erschafft. Sie spricht über sich selbst in der dritten Person und schildert die gesellschaftlichen Zusammenhänge, indem sie das Wort Mann benutzt. Das ist ein unglaublich guter Trick, weil diese Form es den Leserinnen und Lesern ermöglicht, für sich selbst zu überlegen, bin ich mit dem Mann auch gemeint? Wo war ich eigentlich in der Zeit? Habe ich das auch so gemacht? Ein ganz kurzes Beispiel aus Annie Ernaux möchte ich einmal kurz vorlesen. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto eine Frau und ein Junge in Nahaufnahme. Sie sitzen nebeneinander auf einem mit Kissen zu einem Sofa umfunktionierten Bett. Am Fenster hängen weiße Gardinen, an der Wand eine afrikanische Maske. Die Frau trägt ein Ensemble aus weißem Pulli und Rock, der über dem Knie endet. Ihr dunkles Haar ist asymmetrisch gescheitelt. Es betont das ovale Gesicht, ein breites Lächeln hebt die Wangen. Weder die Frisur noch das Strickensemble passen zu der Vorstellung, die man später von den Jahren 66 und 67 haben würde. Nur der kurze Rock entspricht der neuen Mode, die Mary Quant lanciert hat. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass sie uns mitnimmt in eine gesellschaftliche Situation, die sie in ihrem Leben gespiegelt sieht. Heute möchte ich aber noch einmal auf ein anderes ihrer Bücher eingehen, und zwar der Roman Der Platz. Das ist gerade im Taschenbuch erschienen. Der Platz beschäftigt sich mit ihrem Vater. Es ist also die Geschichte des Vaters und auch des Verrats der Tochter, nämlich der Tochter an ihren Eltern, die ganz einfache Menschen waren, und ein Verrat an dem Milieu, in dem sie aufgewachsen ist. Das Buch ist deswegen spannend, weil es zeigt, wie gespalten sie ist zwischen Zuneigung und Scham, zwischen Zugehörigkeit und auch Entfremdung. Sie schmückt nichts aus in diesem Buch. In diesem Buch wirken die Texte wie ein Bericht aus einer anderen Zeit, in dem eben nur das Faktische vorkommt und nichts, was vielleicht nicht belegbar sein könnte. Es geht also im Platz um den Vater, der sein Leben als Einzelhändler mit angeschlossener Kneipe verbracht hat, sich darin eingerichtet hat, wiewohl er sich auch was anderes hätte vorstellen können und dieses Leben in Kargheit und mit sehr viel Arbeit verbracht hat. An einer Stelle wird deutlich, wie streng sie mit sich selber ist. Ich zitiere aus der Platz. Selbstverständlich keine Freude am Schreiben, an diesem Vorhaben, bei dem ich ganz nah an den gehörten Wörtern und Sätzen bleibe und sie manchmal durch Kursivschrift hervorhebe. Nicht, um mich von ihnen zu distanzieren und mich mit dem Leser zu verbünden, so etwas lehne ich ab, egal in welcher Form, ob Nostalgie, Pathos oder Ironie, sondern weil diese Wörter und Sätze die Beschaffenheit und die Grenzen einer Welt ausdrücken, in der mein Vater gelebt hat, in der auch ich gelebt habe. Eine Welt, in der man alles wörtlich nahm. In diesem Satz steckt für mich das ganze Buch. Der Versuch, etwas wiederzugeben, ohne zu verraten. Der Versuch, etwas wiederzugeben und dabei zu bleiben, wie es gewesen ist. Und dennoch sich dessen bewusst sein, dass in dem Prozess des Schreibens natürlich eine Distanzierung steckt. Denn sie betrachtet von außen dieses Leben des Vaters. Sie betrachtet von außen ihre eigene Rolle in diesem Leben der Eltern. Grandioses Buch. Das dritte, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist von Tove Ditlevsen. Tove Ditlevsen ist eine dänische Autorin, die 1917 in Kopenhagen geboren wurde und auch schon früher ganz eng und viel gelesen wurde. Sie gilt als eine der großen literarischen Stimmen Dänemarks und eben auch als Vorläuferin von Autorinnen wie Annie Ernaux und der schon genannten Rachel Cusk. Die Kopenhagen-Trilogie umfasst drei Bände, Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Und das ist ihr zentrales Werk, in dem sie das Porträt einer Frau erschafft, die entschieden darauf besteht, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Dies ist nun eine Übersetzung ins Deutsche und der Aufbau Verlag lässt in kurzen Abständen die weiteren beiden Bände folgen. Sie beschreibt also in diesem Buch die Kindheit, ihr Aufwachsen ebenfalls in bitterarmen Verhältnissen in Kopenhagen. Die Beschreibung dessen ist aber doch etwas sinnlicher und voller als die Weise, in der es zum Beispiel Annie Ernaux macht. Denn sie fühlt sich nicht den Eltern verpflichtet, sie fühlt sich nicht dem verpflichtet, ein korrektes Bild dessen wiederzugeben, das sie erlebt hat. Sie schreibt in Ich-Form und setzt sich und beobachtet ihre Zeit und teilt uns das mit. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, und die geht so. Die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, aus dem man sich nicht allein befreien kann. Sie ist immerzu da und genauso augenfällig wie schön Ludwigs Hasenscharte oder schön Lillys Hässlichkeit, die so hervorsticht, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie sie je eine Mutter gehabt haben soll. Alles, was hässlich oder misslungen scheint, wird schön genannt und keiner weiß warum. Der Kindheit kann man nicht entkommen. Sie hängt an einem wie ein Geruch. Man bemerkt sie auch an anderen. Und jede Kindheit riecht anders. Den eigenen Geruch kennt man nicht und fürchtet manchmal, er könnte schlimmer sein als bei den anderen. Wir stehen da und reden mit einem Mädchen, dessen Kindheit nach Asche und Kohle riecht. Und plötzlich weicht das Mädchen einen Schritt zurück, weil es den furchtbaren Gestank unserer Kindheit wahrgenommen hat. Verstohlen beobachten wir die Erwachsenen, deren Kindheit zerlumpt und durchlöchert in ihnen liegt, wie ein abgewetzter, mottenzerfressener Teppich, an den niemand mehr denkt und den niemand mehr braucht. Man sieht ihnen nicht an, dass sie eine Kindheit hatten, und man wagt nicht zu fragen, wie sie es geschafft haben, sie hinter sich zu bringen, ohne tiefe Narben oder andere Male davon zu tragen. Man verdächtigt sie, eine geheime Abkürzung genommen zu haben und in die Gestalt der Erwachsenen geschlüpft zu sein, lange bevor die Zeit gekommen ist. Sie haben es an einem Tag getan, an dem sie allein zu Hause waren und ihre Kindheit wie drei Eisenbänder um ihr Herz spannte, so wie beim Eisernen Heinrich in Grimms Märchen, dessen Bänder erst gesprengt wurden, als sein Herr befreit worden war. Kennt man aber keine solche Abkürzung, muss jede einzelne Stunde der Kindheit ausgehalten und zerschlissen werden. Eine vollkommen unüberschaubare Zahl von Jahren hindurch. Nur der Tod kann einen davon erlösen, weshalb man viel an ihn denkt und ihn sich als einen weißgewandeten, freundlichen Engel vorstellt, der einem eines Nachts die Augenlider küsst, damit sie nie wieder geöffnet werden können. Ich denke immer, meine Mutter wird mich mögen, wenn ich erst einmal erwachsen bin, so wie sie Edwin mag. Denn meine Kindheit irritiert sie genauso sehr wie mich selbst. Und wir sind nur zusammen glücklich, wenn wir wenn sie deren Existenz manchmal vergisst. Dann spricht sie mit mir wie mit ihren Freundinnen oder Tante Rosalia. Und ich achte sehr darauf, meine Antworten so knapp wie möglich zu halten, damit ihr nicht plötzlich doch wieder auffällt, dass ich nur ein Kind bin. In diesem Abschnitt wird deutlich, dass das Verhältnis zur Mutter äußerst schwierig ist und Tove sich als Kind eigentlich gerne unsichtbar macht, um nicht erwischt zu werden mit den Gedanken, die sie hat und mit dem, wie sie eben über Kindheit denkt, die da hier wie eine Person daherkommt. Das Buch ist sehr, sehr ergreifend, weil sie im Wechsel zwischen dieser Ich-Form und auch der Mann-Form hin und her schwankt. Daran merkt man, wo lässt sie sich gefühlsmäßig ein und wo ist sie im Kopf und reflektiert etwas, was man einem Kind gar nicht zutraut, ihr aber wohl. Also ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil. Alle drei Autorinnen ist ja gemein, dass sie mit literarischen Mitteln das eigene Leben erfassen. Und dennoch sind es keine Bücher, die den Leserinnen als eine Art Vorbild zur Gestaltung des eigenen Lebens oder dienlich sein sollen oder die zur Erlangung von mehr Wahrnehmung oder Sichtbarkeit von Frauen allgemein geschrieben wurden. Das ist ja zum Glück in der heutigen Zeit auch nicht mehr in der Form nötig, wie das beispielsweise in den 80er Jahren noch war, als der Rowohlt Verlag die Reihe Neue Frau ins Leben rief und der Fischer Verlag die Frauen der Gesellschaft. Diese Reihen mussten etabliert werden, damit Frauentexte überhaupt mal wahrgenommen wurden und überhaupt auch erstmal gedruckt wurden. Damit einher ging natürlich auch die Gefahr, dass diese Bücher gar nicht ernst genommen wurden, weil ihnen unterstellt wurde, es handelte sich nur um Bekenntnisliteratur ohne eigenen Wert. Diese Phase habe ich mitgemacht und viele, viele dieser Bücher auch gelesen und kann durchaus beurteilen, dass dem natürlich gar nicht so ist. Heute bin ich sehr, sehr froh, dass wir Bücher vor uns haben, die von Menschen geschrieben werden. Und diese Bücher sind gut oder nicht so gut. Sie passen zu uns oder sie passen nicht zu uns. Und das Feuilleton wirft einen Blick auf all diese Bücher und weniger auf das Geschlecht der jeweiligen Verfasserinnen. Das wird auch deutlich an den nominierten Listen, die heute recht ausgeglichen sind, und auch den Preisen, die vergeben werden. Die gehen nämlich an alle Geschlechter. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich mit diesen Büchern vertraut zu machen. Es sind alles keine dicken Schinken, es sind alles dünne, gut wegzulesende Bücher, die in ihrer Knappheit äußerst gelungen sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihren nächsten Besuch. Tschüss!